Hi, herzlich willkommen zu CT Uplink. Heute mit spannenden Themen wieder, nämlich IT-Mythen, was dran ist und wo die eigentlich herkommen, solche Geschichten. Dann werden wir uns Wasserkühlungen angucken und wie die nach 2, 3 Jahren aussehen, nämlich ziemlich versifft. Und wir werden in die Grafikzukunft gucken, wie demnächst Spiele aussehen und wie Physik in den Spielen funktioniert. Bis gleich.
CT Uplink.
Hallo, herzlich willkommen zu CT Uplink, zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Diesmal sind wir auch wieder pünktlich. Ihr seht uns hoffentlich am Wochenende, wenn ihr wollt. Und ja, ich sitze hier wie immer nicht alleine. Mein Name ist Hannes Schirulla und neben mir sitzt
Christian Hirsch aus dem Hardware-Ressort.
Martin Fischer, auch aus dem Hardware-Ressort.
Peter König aus dem Ressort Anwendungen.
Zum Ausgleich gegen die ganzen Hardwareler hier.
Genau.
Wir sprechen heute über die CT19. Da sind alle Themen drin, noch druckfrisch wie immer hier. Wir werden damit anfangen mit Geschichten, die gar nicht wahr sind. Oder manche vielleicht. Ihr habt über IT-Mythen, wie man hier schon auf dem Titel sieht, geschrieben. Was kann man sich darunter vorstellen?
Also erstmal haben nicht wir über die IT-Mythen geschrieben, also im weiteren Sinne schon wir, nämlich wir, die gesamte CT-Redaktion.
Die stehen auch als Autor drin.
Genau, die stehen, das ist ganz ungewöhnlich, es steht drüber, die CT-Redaktion. Normalerweise haben wir ja immer einen Namen darüber, aber wir aus dem Anwendungsressort haben das Ganze einfach koordiniert. Und es geht einfach darum, es gibt in der IT-Welt jede Menge Geschichten, die ganz oft wiederholt werden von Leuten, die sagen, das und das musst du so und so machen. Ansonsten erleidest du Schiffbruch oder
ich glaub, so ein Kollegen oder Freund oder so. Hat jeder, oder?
So jemand hat jeder und der, dann gibt es die Bescheidwisser und die erzählen dann, wie das sich damit verhält und das hört sich auch super toll an. Und aber viele von den Geschichten entpuppen sich als reiner Mythos, wenn man mal genau hinguckt, was denn da eigentlich dran ist. Und wir haben uns einfach jetzt mal die gängigsten Mythen so zur Brust genommen und abgeklopft auf den Wahrheitsgehalt, weil manchmal steckt natürlich auch ein wahrer Kern dahinter. Aber oft ist das einfach Mumpitz. Oder es ist okay. was vor 10 Jahren mal noch richtig gut war, ein guter Tipp war, was heute völlig egal ist.
Wollen wir uns einfach mal ein Beispiel angucken? Dann kann man sich das darunter vorstellen.
Dann nehmen wir doch mein Lieblingsbeispiel. Es geht um Festplatten. Ich meine, wir haben hier jetzt hier ein paar schöne Exemplare. Ich weiß nicht, ob man die sieht.
Funktionieren die noch?
Die funktionieren, glaube ich, nicht mehr. Also das heißt, man kommt da nicht mehr an die Daten ran. Aber es ranken sich natürlich auch Legenden darum, was man machen muss, wenn man eine Festplatte wirklich so löschen will, dass keiner mehr Informationen darauf
wieder auslesen kann. Ja, richtig oft drüber schreiben, oder?
Naja, das ist nämlich genau das Ding. Und dann zeig vielleicht mal diesen Screenshot, den wir dann da auch haben. Das ist aus Mac OS X, aus der aktuellen Version.
Okay.
Und da steht also drin, oder ist es tatsächlich der Screenshot?
Optionen für das sichere
Löschen. Ja, genau, für das sichere Löschen. Ich hatte nämlich
noch einen. Am schnellsten oder am sichersten?
Genau, am schnellsten oder am sichersten. Am sichersten steht da, dann wird die gesamte Festplatte 7-mal überschrieben. Und da steht auch, das ist der Standard des US-Verteidigungsministeriums für das Löschen von magnetischen Datenträgern.
Ja, dann muss das ja funktionieren, oder?
Genau, es funktioniert auch, es schadet nichts, es ist bloß völlig unnötig. Also der Gag ist nämlich, das stammt noch aus der Zeit, als man Disketten hatte. Die haben relativ breite Spuren gehabt. Und die Köpfe waren dann eben nicht so hundertprozentig genau. Das heißt, also
Spuren, auf denen die Daten
geschrieben wurden. Das heißt, es konnte durchaus sein, wenn ich die jetzt nur einmal mit Nullen überschreibe, dass dann immer noch Reste der Magnetisierung so daneben sind. Und dann konnte man theoretisch mit forensischen Mitteln und großem Equipment im Labor diese Informationen auslesen. Heutzutage bei den Festplatten sind die Daten so dicht gepackt, diese einzelnen Bits, die da drauf abgelegt sind, dass das völlig egal ist. Das heißt, wenn da einmal Nullen drüber geschrieben werden, ist das vollkommen sicher und das ist einfach nur Zeitverschwendung. Das Witzige ist, dass in den früheren Versionen von Mac OS X, also ich habe das auf einem Rechner gesehen mit der Betriebssystemversion 10.6, da gibt es tatsächlich noch die Option, es 35 Mal zu überschreiben, wenn es auch alles weg ist. Das Lustige an dem Mythos ist auch, dass das heutzutage, wenn man eine SSD hat, die ja keine magnetische Festplatte mehr ist, gar nicht mehr hilft. Das heißt, das mehrmalige Überschreiben stellt trotzdem nicht sicher, dass alle Datenbereiche mal überschrieben sind, weil die SSD, ich meine, das wissen die Hardware-Kollegen garantiert besser, aber die SSD schreibt die Daten ja nach einem Verfahren auf den Speicher, dass da möglichst die Abnutzung sich verteilt. Ja? Und das heißt, ich kann also, wenn ich 7-mal irgendwie Nullen darüber schreibe, kann es sein, dass ich die 7-mal in einen ganz bestimmten Bereich schreibe und andere Bereiche eben nicht. Das heißt, die sind dann überhaupt nicht überschrieben. Das heißt, bei SSDs funktioniert das Ganze überhaupt nicht. Also
was
SSDs.
Macht man da dann?
Ja, das ist eine gute Frage. Also da ist es tatsächlich so, dass auch noch nicht klar ist, ob es überhaupt möglich ist, eine SSD so anzuschließen, dass man sagt, jetzt gib mir mal bitte alles, was auf dir draufsteht. Mhm. Ja, weil man kommt ja eigentlich nur über diese interne Verteilung von den Informationen an die SSD überhaupt ran. Mhm. Der einzige wirklich sichere Weg scheint zu sein, dass ich die SSD von Anfang an verschlüssele, mhm, und dann zum Löschen einfach den Schlüssel wegschmeiße. Als verschlüsseltes Laufwerk. Und dann, okay, kommt halt keiner mehr ran. Dann sind da zwar die Daten noch drauf, mhm, aber mit denen kann keiner was anfangen.
Also überschreiben Quatsch bei der SSD?
Ist Quatsch, ja. Ne? Okay. Aber das ist so das Interessante, dass sich so einen Mythos tatsächlich, dass man auf der einen Seite zwar sagen kann, das ist jetzt kalter Kaffee mit dem Überschreiben, aber durch die neue Entwicklung in der Technik führt es dazu, dass das auch schon gar nichts mehr hilft, was früher mal ein Patentrezept war und was bei magnetischen Festplatten jetzt einfach nur Zeit kostet, aber eben keine Gefahr birgt.
Okay. Ne? Ihr habt ja auch noch gefährlichere Mythen aufgedeckt. Beispielsweise gerade bei Netzwerken, ihr habt jetzt hier als Beispiel eine Fritzbox, vielleicht können wir das auch nochmal sehen.
Ja, Screenshot.
Also, das ist ja aus verschiedenen Bereichen
Mythen. Genau, wir sind, ne, quer durch den Gemüsegarten gegangen. Genau. Also Hardware, Software, rechtliches haben wir auch einiges. Bei der, ja, Fritzbox ist es jetzt so, bei der Fritzbox und bei ganz vielen anderen WLAN-Routern kann man eine Positivliste eingeben. Es kann sagen, mhm, also in diesem WLAN dürfen sich nur folgende Geräte verbinden, ja, mit folgenden MAC-Adressen. Die MAC-Adresse, mhm, ist ja die eindeutige Kennung, mit der der WLAN-Adapter identifiziert wird. Und alle denken natürlich, ja, ist ja super, ne? Ich trage, genau, dann die drei Geräte ein, die sich da anmelden können, und dann kann sich ja niemand anders anmelden. Das Problem ist, was wenige Leute wissen, ist, dass ich tatsächlich die MAC-Adresse an meinem Gerät auch verändern kann. Mhm. Wenn ich jetzt also in ein WLAN einbrechen will, dass ich auf diese Art und Weise schützen will, muss ich einfach nur den Netzwerkverkehr mitsniffen. Dann sehe ich nämlich, welche Geräte sich da anmelden. Deren MAC-Adressen werden nämlich im Klartext übertragen. Dann kann ich einfach so eine MAC-Adresse nehmen, bei mir im Gerät eintragen und zack, bin ich da drin.
Okay.
Das heißt, es wirkt erstmal so, als wäre das total sicher, aber es ist halt nicht. Ne?
Aber Schaden tut es auch nicht.
Naja, Schaden tut es insofern schon. Also du musst natürlich dein WLAN verschlüsseln und du musst dann ein starkes Passwort da dran machen. Aber dann kannst du dir die Geschichte mit dieser Positivliste nämlich auch schenken. Okay. Das Problem ist nämlich, das ist für dich Arbeit. Nimm mal an, da kommt jemand zu dich zu Besuch und der will sich in dein WLAN einbuchen. Dann musst du erstmal fragen, wie ist denn die MAC-Adresse? Dann musst du die eintragen und so.
Nachher wieder rausnehmen.
Ne, und wieder, ja, rausnehmen und so weiter. Und das ist einfach dann nur mehr Aufwand und bringt, okay, eben keinen zusätzlichen Nutzen.
Also oder du nutzt den Gastzugang. Ne? Das hat man ja auch noch die Möglichkeit,
ja,
in diesem Beispiel.
Klar. Aber das ist halt was, so eine Geschichte, wenn sich da irgendwie Leute drauf verlassen, dass es damit ja Bomben sicher ist, dann kann das sein, dass bei denen jemand eindringt.
Und also wenn man sonst die anderen Sicherungen nutzt, beispielsweise Verschlüsselung, dann kann man das auch einfach lassen.
Genau, ja, also ich meine, okay, die üblichen Sachen halt, WPA2-Verschlüsselung und ein genügend langes Passwort,
ja,
ne, was man eben nicht erraten kann.
Ja. Vielleicht noch ein letztes Beispiel. Ich habe noch einen Screenshot von dir hier.
Oh, das ist sehr schön. Das ist sehr schön, weil das zeigt so ein bisschen, wie Mythen entstehen. Das sind die erweiterten Startoptionen von Windows. Aha. Und es gibt immer wieder naseweise Leute im Internet, die sagen, wenn man da mal reinguckt, da sieht man, dass Windows zum Start ja nur einen Prozessor benutzt. Egal
wie viel Kern ich habe,
steht da drin, ja. Aber diese erweiterten Startoptionen sind für Entwickler gedacht, die vielleicht mal ausprobieren wollen, was passiert denn, wenn ich nur einen Prozessorkern benutze. Und um das auszuprobieren, muss man aber da oben diese kleine Checkbox, da muss man ein Häkchen reinsetzen, ne? Genau an der Stelle.
Ja.
Und die Leute irritiert einfach, dass da unten einfach die 1 vorausgewählt ist, dass nur ein Prozessorkern benutzt wird. Aber es ist tatsächlich, es wird nur ein Prozessorkern benutzt, sobald man da ein Häkchen reinsetzt.
Ne? Weil normalerweise ist es ja auch so, wenn du ein ausgegrautes Kasten hast bei Windows, muss man manchmal davon ausgehen, dass es dann der festgesetzte Wert gerade ist, ne? Obwohl es ausgegraut ist. Also hier unten ist es ja beispielsweise so auf dem Screenshot bei der Baudrate beispielsweise.
Ja, und das ist aber, das sind halt so die Sachen, dann ist eine Unsicherheit und dann gibt es Leute, die sagen, oh ja, ich weiß, wie das ist und haben vielleicht schon mal irgendwo eine Beobachtung gemacht, das darauf hindeutete, in was für einem Zusammenhang auch immer. Mhm. Also so leben ja auch viele Mythen weiter, ne? Dann sagt jemand, ich habe das und das gemacht und auf einmal ist mein Rechner viel schneller und sind ab da davon überzeugt, das ist der Obertrick. Ja? Und es kann vielleicht an was ganz anderem gelegen haben.
Der Zusammenhang ist ein ganz anderer eigentlich.
Und auf die Art und Weise entstehen eben solche Mythen. Und es gibt natürlich auch immer welche Sachen, die sich wirklich auch nicht ausrotten lassen, bestimmte Mythen. Also vielleicht das noch zum Schluss. Der eine unausrottbare Mythos ist ja, ich darf kein Passwort aufschreiben. Ne, hört man ja auch immer
wieder. Hatten wir ja in der letzten Sendung auch
gesprochen. Genau, da war Ronald hier, der hat da auch nochmal, und das kommt natürlich daher, die Regel, dass man ein Passwort nicht aufschreiben darf, bezieht sich natürlich auf den Fall, dass man es auf einen gelben Zettel macht und den mit Accountnamen an den Monitor ranheftet. Ja. Wenn ich einen Zettel in meinen Geldbeutel tue und da steht einfach nur ein Passwort drauf und es steht nicht, wofür das ist, dann ist es kein Problem. Ja, okay. Das müssen wir erstmal rauskriegen, die Diebe, die mir das klauen.
Also ich finde es auch witzig, man könnte ja eigentlich erwarten, dass in Zeiten vom Internet und Internetforen, wo sich die Leute halt austauschen.
Was kann man da erwarten?
Genau, man würde normalerweise erwarten, dass sich halt diese Mythen auflösen, weil halt schlaue Leute sagen können, hey Leute, wartet mal, das stimmt gar nicht, und sich diese Information dann verbreitet. Aber ich habe das Gefühl, es ist genau das Gegenteil.
Es ist genau das Gegenteil und das ist, glaube ich, das ist nämlich das Problem. Ja? Du müsstest ja davon ausgehen, dass sich das die wahre Erkenntnis dann eben durchsetzt. Und ich meine, das erfordert auch alles extremes Spezialwissen. Wir haben jetzt hier wirklich auch deshalb als gesamte CT-Redaktion diese Sachen zusammengetragen, weil du kannst davon ausgehen, dass viele von den Mythen, die wir hier beschreiben, von den Kolleginnen und Kollegen in einem anderen Ressort zum Teil auch geglaubt werden, weil sie einfach auch sehr plausibel sind. Ja? Und um die wirklich zu widerlegen, da braucht man eigentlich in jedem Feld seine Spezialisten. Und wer ist das heutzutage schon? Ja? Ja. Und insofern... ich meine, die Leute reden im Internet ja gerne und wenn sie fest davon überzeugt sind, dass das so ist, dann verbreiten sie es auch gerne und so setzen sich diese Sachen durch und bleiben am Leben.
Kann man denn sagen, dass es einen Mythos gibt, der am meisten oder wo die meisten Leute drauf reinfallen oder was die meisten Leute falsch sehen? Oder sind das zu viele Mythen, als dass man da so ein großes Beispiel
sagen könnte? Das kannst du so eigentlich nicht sagen. Also es gibt einfach sehr viele jetzt hier, die wir auch in dem Heft haben, die von wirklich sehr vielen Leuten geglaubt werden. Ich meine, wir hatten ja das Experiment gemacht. Wir haben die Mythen gesammelt, indem wir oben in der CT-Redaktion dieses Whiteboard, wo ganz viele Leute immer dran vorbeikommen, einfach drüber geschrieben haben, hier, schreibt doch mal eure Mythen auf. Da kam immer ganz schnell sehr viel zusammen. Und schön war das häufig auch, wenn jemand was hingeschrieben hat, jemand dahinter geschrieben hat, wieso, das stimmt doch. Ja? So. Also manches ist dann natürlich auch sehr speziell, ja, aber eigentlich sind alle Mythen, die wir hier drin haben, also es war eine Eingangsvoraussetzung, dass es viele Leute gibt, die sie glauben. Ja? Also Dinge, die niemand glaubt, die müssen wir nicht widerlegen. Mhm. Also dafür haben wir genügend Mythen, die ganz viele Leute glauben, die wir widerlegen können. Insofern.
Also ich habe jetzt schon mal reingespickt, wir haben die ja gerade erst bekommen, die neue CT. Und ich habe ein paar Sachen entdeckt, auf die ich auch schon reingefallen bin. Ich will jetzt nicht sagen, welche. Also, aber es ist, wie du sagtest, halt natürlich in seinem eigenen Gebiet, da kennt man vieles, was Quatsch ist. Bei uns sind zum Beispiel immer wieder auf den Smartphones die Taskkiller, die angeblich den RAM leer machen, obwohl das Betriebssystem selber managt. Aber in anderen Bereichen, also gerade mit den MAC-Adressen oder sowas, war für mich jetzt auch was Neues. Ja.
Also mein Lieblingssatz in der ganzen Strecke ist eigentlich der vom Kollegen aus dem Mobilressort, der geschrieben hat, lassen Sie sich von Ihrem Akku nicht terrorisieren. Das hat mir doch, ne, weil ich kenne so viele Leute, die auch eben auch aus der Erfahrung mit früher mit Nickel-Cadmium-Akkus und so weiter und Tiefentladung und irgendwie Memory-Effekt und dem ganzen Käse, ja, die irgendwie Tod und Teufel in Bewegung setzen, um ihren Akku zu schonen. Ja. Und die Quintessenz ist eigentlich das, was wirklich einen Akku schützt, nämlich ihn nicht ins Wasser zu schmeißen oder auf den Boden zu pfeffern oder sowas, ist relativ leicht zu befolgen. Und diese anderen Sachen, wie man kann den Akku in den Kühlschrank legen, dann entlädt er sich nicht so schnell, ja, wenn ich ein Gerät lange nicht benutze. Das kann man alles machen. Es bringt bloß relativ wenig. Ja.
Also vor allem, was bringt mir einen ordentlichen Akku, wenn mein Handy im Kühlschrank liegt?
Ja, genau. Das ist sowieso. Also das ist natürlich nur für Geräte. Ne? Du nimmst dein Notebook nur alle halbe Jahr mal, was weiß ich nicht was. Ja, und dann kannst du ihn halb vollladen, kannst ihn in den Kühlschrank tun. Ja. Ja. Und wenn du es dann wieder brauchst, dann ist er wahrscheinlich nahezu leer. Dann musst du ihn ja erstmal wieder aufladen. Also, ne,
aber er hält dann auch 10 Jahre. Angeblich.
Nee, er hält dann halt wahrscheinlich 4 Jahre statt 3,5. So, ja.
Schon und wieder ein Mythos.
Und das ist ja auch wieder so ein kontinuierlicher
Martin, Prozess, du guckst so beschämt weg. Wo ist dein Laptop-Akku?
Oh, ich weiß gar nicht. Da steht, glaube ich, gerade die Marmelade drauf. Ja, lass uns das Thema wechseln.
Ah ja, ja. Ihr habt ja auch mitgearbeitet, ne?
Ja.
Waren da jetzt für euch auch Sachen dabei, die ihr, also konntet ihr das so einfach so runterschreiben, weil für euch klar war, was war es und was nicht, oder musstet ihr ein paar Sachen auch erst selbst nachgucken?
Ja, bei mir war es so, dass es schon eine Idee war, die schon länger war, ging um Prozesse übertakten und da hat sich auch viel geändert. Also zum Beispiel bei Prozessoren ist es so, dass die CPU-Hersteller es unterbinden, dass man es überhaupt übertakten kann.
Mhm. Also da gibt es dann diese Spezialmodelle.
Genau, ne, eben, weil die halt dann auch ein bisschen Geld mitverdienen wollen. Die kosten halt ein bisschen mehr als die normalen. Und da muss man dann auch, früher war das halt gang und gäbe, dass man jeden Prozessor einfach nehmen konnte und das
zerschossen
klappt
hat.
Nein, früher war halt der Mythos, ne, du kannst überall 10% rausholen. Ja. Mhm. Aber das stimmt halt nicht mehr. Heute geht es einfach nicht mehr. Ja, sind so verrammelt, die Prozessoren, gibt einfach keine Möglichkeit mehr.
Okay. Hattest du auch eine geschrieben?
Nee, ich hatte keine geschrieben, aber also auch im Grafikbereich gibt es viele Mythen. Ich glaube, ein paar ähnliche sind auch drin. Mhm. Zum Beispiel, wenn man eine Grafikkarte hat, die mit einer anderen koppelt, dass man dann die doppelte Leistungsfähigkeit hat, was dann nicht der Fall ist und so weiter. Also gibt es auch viel Mythenstoff.
Ja. Ich glaube, wir haben auch noch mal genug Material für eine Neuauflage der Mythen.
Also ich fürchte, da die Mythen ja auch zum Teil eben unausrottbar sind und sich ständig auch neue bilden, dass wir in regelmäßigen Abständen diese Geschichte, ich meine, das war jetzt auch, wir hatten das schon vor ein paar Jahren ja mal gemacht und das Interessante war, dass es ja ein paar Dinge gab, die wir tatsächlich quasi unverändert nochmal drucken konnten, weil sie immer noch aktuell sind in der Antwort und zum anderen
und auch, sie immer noch kursieren.
Und sie immer noch kursieren, ja. So. Und insofern glaube ich, das Thema wird uns weiter verfolgen und das wird nicht aussterben. Es ist halt alles eine hochkomplexe technische Materie, ja. Und klar, die Computerei ist ja so ein Ding, wir benutzen die ja alle mehr oder weniger als, also die als Endanwender, als Amateure. Jetzt mal so. Mhm. Ne? Wir müssen alle irgendwie hinreichend Experten für den Eigenbedarf sein, ja, aber so richtig Spezialisten sind die meisten ja eben doch nicht. Ne? Ja. Und das ist schon relativ einzigartig in dem Bereich der Computerei, weil wir ja alle täglich damit umgehen.
Aber wer weiß schon, was in so einem Chip vorgeht.
Genau, ja. Das ist klar, schwierig. Ja. Ne?
Christian, du hast dich auch mit einem Bereich beschäftigt, glaube ich, der von Mythen umrankt ist.
Genau.
Mit Wasser und Elektronik, was sich ja eigentlich nicht so gut verträgt. Aber du hast Dinge untersucht, die doch ganz gut funktioniert haben, ne?
Ja, genau. Es geht um Wasserkühlung.
Das
ist, manche sagen, es ist ein alter Hut. Andererseits gibt es halt schon in den letzten 2 Jahren relativ viele Komponentenhersteller, die da auf den Markt auch jetzt raufgegangen sind und da viele Produkte. Das ist zum Beispiel so.
Also Wasserkühlung.
Genau, es geht um Wasserkühlung.
Das PC, der PC hat.
Ja, für Prozessoren explizit. Das ist eigentlich das meistgebräuchliche. Es gibt auch noch für Grafikkarten, wo Martin sich hauptsächlich mit beschäftigt, gibt es dann also auch noch Kühlung, aber primär ist es eigentlich um die Prozessorkühlung. Und da habe ich auch mal geschaut, zum einen, da existieren auch viele Mythen. Zum Beispiel, dass Wasserkühlung grundsätzlich leiser sind.
Ja, das habe ich auch gehört. Ja.
Und das ist zum Beispiel, das stimmt überhaupt nicht mehr.
Also ich sehe hier jetzt auch schon einen Lüfter dran
genau,
und so.
Eben,
und einen habe ich jetzt auch an meiner Luftkühlung.
Genau, eben. Das ist, so groß ist der Unterschied gar nicht. Ne?
Okay.
Der Unterschied von der Wasser zu einer Luftkühlung ist eigentlich nur, dass die Wärme vom Prozessor über das Wasser zu einem Wärmetauscher transportiert wird, der meistens am Gehäuserand sitzt und dann direkt die Abwärme aus dem Gehäuse geblasen wird. Also
können das
wir
vielleicht auch nochmal im Detail zeigen. Das sind ja verschiedene Bauteile, aus die sich so eine Wasserkühlung jedes Mal zusammensetzt. Ne? Das ist auch
jetzt
soll die Kamera finden. Das sind eigentlich immer die ähnliche Bauteile.
Ne? Genau, also das ist der Kühlerkörper, der dann auf der CPU sitzt.
Okay.
Der
wie so ein Luftkühler eigentlich.
Genau, der ist nur ein bisschen kleiner hier, weil die Kühlrippen dann am Radiator sitzen.
Ja.
Bei dem Modell ist es jetzt so, das ist so eine Kompaktkühlung, da sitzt die Pumpe, die das Wasser transportiert, gleich mit drin.
Okay. Also normalerweise, wenn du dir das gibt es doch aber auch so mit einer Aquariumspumpe.
Genau, sowas, ne? Das waren die früher war das halt so, wo man noch in den Anfangstagen, da hat man halt noch vom Schrottplatz so einen Autoradiator geholt und eine Eheim Aquariumpumpe und solche
Geschichten.
Genau, so nach dem Motto. Da gibt es aber schon seit, das war vor 10 Jahren und inzwischen gibt es halt viele Anbieter, auch Spezialanbieter, die immer noch diese modularen Kühlungen haben, wo du halt Pumpe getrennt hast, Kühler extra getrennt hast, was natürlich den Vorteil hat, dass du auch eine Grafikkarte einbinden kannst ohne Probleme. Während bei diese Komplettsets hier, die sind halt schon vorbefüllt, die kann man auch nicht mehr auseinanderbauen ohne Garantieverlust und lassen sich auch nicht mehr nachträglich befüllen ohne weiteres, sind aber dafür ein bisschen günstiger.
Also das ist dann so, man hat den Kühlkörper, man hat die Pumpe, da wird die Wärme dann abgegriffen wahrscheinlich an der CPU?
Die wird einfach vom Wasser transportiert. Das ist
okay. Und dann passiert was in dem großen Klotz?
Genau, und hier das warme Wasser wieder die Abwärme die Umgebung und Luft ab. Deshalb sitzt da auch ein kräftiger Lüfter drauf.
So. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sieht, aber das sind so eine Art Kühlrippen.
Ne? Genau, das sind im Prinzip eigentlich, wer schon mal eine Motorhaube von einem Auto aufgemacht hat, das ist auch nichts anderes. Ne?
Oder eine Heizung.
Naja, okay.
Mit ein bisschen
oder hinten am Kühlschrank, da gibt es ja auch
die Wärmetauscher.
Genau, das ist das ähnliche Prinzip wie ein Kühlschrank.
Da wird es dann an die Luft abgegeben quasi, an den Radiator.
Ja, und von daher ist im Endeffekt kühlt man auch bloß wieder mit Luft. Also das ist nicht so, dass das eine Wasserkühlung in dem Sinne hat, dass man da, also eine Wasserkühlung würde dann funktionieren, wenn man ein riesig großes Schwimmbecken hat oder so, wo man dann den Wärmetauscher sparen kann. Aber
dass man heizt, ne?
Genau.
Bei der Gelegenheit,
Genau, aber für das wird dann viel zu groß. Ne?
Okay.
Ja, und
warum soll ich jetzt mir den Aufwand machen?
Genau, das ist die Frage. Ne? Also früher gab es wirklich den Fall, das war so vor 10 Jahren, wo halt Luftkühler wirklich noch keine guten Regelungen am Mainboard hatten die Kühler auch häufig unterdimensioniert waren. Da waren dann auch diese kleinen 50 mm Brüllwürfel drauf auf den CPUs. Das hat sich zum Glück alles geändert. Zum einen, weil die CPUs auch wesentlich sparsamer geworden sind. Also im Leerlauf kommt ja ein moderner Rechner heute mit bis zu 10 Watt oder die ganz kleinen Mini-PCs mit sogar bis 5 Watt aus. Mhm. Während früher ja so ein Rechner teilweise 50, 60 Watt verbraten hat, ohne irgendwas zu tun. Und natürlich auch bei Volllastleistungsaufnahmen müssen die durch die geringeren Strukturgrößen, die Prozessoren viel sparsamer geworden. Ja, und bei einer Wasserkühlung hat man das gleiche Problem wie bei einer Luftkühlung. Man hat auch wieder einen Lüfter. Da gibt es halt leise und laute Modelle. Ja. Bei den Wasserkühlungen sitzen oft sehr leistungsstarke Lüfter drauf, die dann auch kräftig für Rauschen sorgen. Und zum anderen ist natürlich auch die Pumpe. Und bei billigen Modellen ist halt oft der Fall, dass die dann auch laut sind. Mhm. Also so ein Brummen vor allem.
Also hast du dann nochmal ein Zusatzgeräusch
zu dem Lüfter dazu. Genau, also wir hatten letztes Jahr uns mal 2 Wasserkühlungen angeschaut. Mhm. Bei der einen war die Pumpe sehr leise, aber saß ein lauter Lüfter drauf. Bei der anderen war es genau umgekehrt, aber trotzdem waren sie beide viel, viel lauter als eine Luftkühlung.
Okay, also so ein, bringt es das beim Übertakten?
Übertakten gibt es natürlich Vorteile. Also für sag ich mal, einen Otto-Normalverbraucher, der einfach nur einen Standardrechner hat, ist eine Wasserkühlung völlig überflüssig. Okay. Aber jemand, der jetzt wirklich da weit über die 4 GHz-Marke geht und da einen dicken Quad-Core oder noch mehr Kerne hat zu kühlen, wo dann die Leistungsaufnahme vom Prozessor auch über 200 Watt werden kann, das wird dann schwierig mit Luftkühlung, das ist noch sinnvoll.
Also ist was für die Extreme.
Genau, für extreme Übertaktung. Aber da ist dann auch so eine Kühlung dann schon fast wieder unterdimensioniert, ja, mit nur einem Lüfter. Da
120 braucht man dann,
Millimeter Lüfter? Genau, also es gibt dann noch größere Radiatoren, die haben dann 2 oder 3 Lüfter. Ja, also wenn man die Grafikkarte mit einbaut, die können ja auch über 300 Watt unter
Volllast ziehen. Also es gibt ja, das hatten wir vor einigen CT-Uplink-Folgen vorgestellt. Es gibt ja wirklich das Extremmodell von AMD. Mhm. Das ist eine Karte, auf der 2 Chips sitzen und die verbraucht schon um die 600 Watt. Und die wird automatisch standardmäßig mit einer Wasserkühlung geliefert, einer fest installiert und die kannst du gar nicht abbauen. Also man sollte es nicht tun sozusagen. Das ist halt nötig bei, also wirklich 600 Watt diese Wärme überhaupt abzuführen. Aber es sind halt wirklich die Extremlösungen, die kosten auch 1.000 Euro. Also sollte man sich vielleicht überlegen, will man die 1.000 Euro tatsächlich für eine Grafikkarte ausgeben oder fährt man damit mal in die Dolomiten oder so.
Und zockt da
mit einer 120-Euro-Karte. Ja.
aber wenn ich jetzt so ein Ding habe, dann kann ich das auch mal die nächsten 3-4 Jahre durchlaufen lassen?
Also die nächsten 3-4 Jahre sind kein Problem. Ja. So groß ist meistens auch die Herstellergarantie. Nur was passiert so nach 5, 6, 7 Jahren?
Also es ist ja ein geschlossenes System. Eigentlich.
Ja, in der Theorie.
Ich behaupte schon. Jetzt mal, dass, also als Mythos, um den Mythos noch aufzuwerfen, da braucht man ja nichts zu ändern, oder? Ja. Das kann doch auch 50 Jahre laufen, oder?
Die Theorie ist das so, in der Praxis sieht es ein bisschen anders aus. Da tropft ja nichts oder so. Das ist halt ein chemisches System. Also das ist Wasser drin, es ist halt doch nicht ganz luft- und wasserdicht. Also ein bisschen Wasser verdunstet immer, ein bisschen Luft kann reinkommen. Und
diffundiert dann durch die Schläuche?
Ja, oder die Schlauchanschlüsse, das ist ja alles nicht perfekt vakuumdicht. Das ist ja, wie gesagt, Consumer-Technik. Und da drin sind halt Metalle und Wasser, und da kann halt Korrosion wieder mit Sauerstoff auftreten.
Also ist da normales Wasser drin einfach?
Da ist normales Wasser drin, aber mit Zusätzen, die halt eben Korrosion verhindern. Bei diesen modularen Systemen ist oft auch noch ein Zusatz drin, der gegen Bakterien und so weiter wirkt. Sonst sammelt sich da, wie gesagt, bei 35 Grad Wassertemperatur, was da so normalerweise passiert, ist das ideales Nährboden und dann hat man irgendwann einen grünen Schleim drin. Das will man halt vermeiden. Genau. Und wie gesagt, mit der Zeit können halt auch elektrochemische Prozesse auftreten, auch Korrosion genannt, und dann gibt es Rückstände. Und wir hatten.
Ja, du hast auch ein Beispiel.
Genau, wir haben mal eine Wasserkühlung, die 7 Jahre. Können wir mal die Detailkamera? Genau.
Oder so finden.
Hier. Genau.
Das ist jetzt so ein Kühlkörper?
Genau, das ist quasi so ein CPU-Kühlkörper.
Da würde jetzt normalerweise
hier oben sind auch die Anschlüsse noch zu sehen. Okay. Den haben wir mal ein bisschen aufgesägt. Den kann man also jetzt nicht mehr verwenden.
Das wäre jetzt alles geflutet normalerweise?
Genau, normalerweise, also durch das eine Öffnung kommt das Wasser rein, strömt dann hier durch diese vielen kleinen Stempel, sage ich mal, durch, damit die Wärme auch, also eine große Oberfläche braucht man ja, um die Wärme optimal auf das Wasser übergehen zu lassen, und dann durch das andere also
Öffnung für Öffnung. Ziemlich versifft aus.
Genau. Und das ist interessant, weil diese Wasserkühlung, die wir untersucht haben, hat eigentlich sowohl einen Radiator aus Kupfer gehabt, als auch diesen Kühlkörper aus Kupfer. Und da passiert ja eigentlich normalerweise nichts.
Eigentlich sollte es keine Korrosion geben.
Genau. Kompliziert ist es bei Wasserkühlung, die einen Aluminiumradiator und einen Kupfer Kühlkörper mischen, da kann es dann halt wirklich zu Zersetzungsprozessen kommen.
Mhm. Während hier, zu den chemischen Zusammenhängen
genau, machen wir dann mal eine ja, andere Sendung. Das kann man auch im Artikel nochmal nachlesen. Genau. Jedenfalls, hier hat sich ja auch ein Rückstand gebildet und da wollten wir mal schauen, was das ist.
Ja, sieht
so ein bisschen weiß.
Wie Kalk oder
ja, so ein bisschen wie Kalk. Wie Kalk aus. Auf den ersten Blick, was aber eigentlich nicht sein kann, da die Wasserkühlung mit destilliertem Wasser betrieben wurde.
Ach so.
Genau. Und da haben wir mal geschaut. Da haben wir mal keine Kosten und Mühen gescheut.
Ja. Wir haben noch ein Bild, genau. Das sieht und sehr aufwendig aus. Das ist keine Wasserkühlung, sondern. Nein,
genau. Das ist ein Apparat, womit man Röntgenfotos. Elektronenspektroskopie, also ganz kompliziertes Wort, betreiben kann. Ich kürze es mal kurz als XPS ab.
Aha.
Und damit kann man Oberflächen untersuchen. Mhm. Und da haben wir einfach mal eine Probe genommen.
Von auf deren Zusammensetzung?
Genau, Zusammensetzung. Mhm. Chemische Zusammensetzung, was steckt da eigentlich drin? Und da kamen interessante Sachen raus. Also, weil wir haben Blei gefunden und Zinn. Und wer ein bisschen sich mit Löten auskennt, weiß sofort, dass das Lötzinn ist. Und ja, was sich aufgelöst hat, war gar nicht die Kühle an sich, sondern die Lötstellen, weil diese Anschlüsse zum Beispiel reingelötet sind oder auch in dem Radiator ist ja auch aus Komponenten zusammengelötet. Und mit der Zeit hat sich dann das unedlere Zinn und Blei aufgelöst zugunsten des Kupfers. Ja, es war jetzt noch nicht so, dass die Wasserkühlung undicht geworden ist, aber
wie lange ist dieses Teil jetzt gelaufen?
Also 7 Jahre. Das Problem ist, es gibt halt auch CPU-Kühler, Körper für Wasserkühlung, die eine sehr feine Struktur drin haben. Und wenn sich dort dann was absetzt, dann wird der Durchfluss reduziert, dann nimmt die Leistungsfähigkeit ab. Ja, das ist dann
im schlimmsten Fall verstopft ist?
Genau. Und dann, und dann kann der Prozessor überhitzen, obwohl er eigentlich wassergekühlt ist.
Okay. Also für ganz, ganz lange Zeit nichts und auch sowieso eher was für Bastler.
Ja, es ist also, die Hersteller werben immer, ja, wartungsfrei und passiert nichts. Mhm. Und das ist eigentlich ein Mythos, weil es verdunstet immer Wasser und vor allem bei diesen geschlossenen Wasserkühlungen hier kann man auch nicht nachträglich dann Wasser auffüllen. Das geht einfach nicht. Und dann im einfachsten Fall fängt dann halt die Puppe an zu rattern, weil halt die Luft zieht.
Mhm.
Im schlimmsten Fall ist dann die Leistungsfähigkeit viel geringer. Und natürlich, man trägt bei Wasserkühlung immer natürlich das Risiko, es kann mal ein Schlauch abplatzen, eine Schlauchschelle kann reißen, ja. Es können Dichtungen altern, ja auch sind Gummidichtungen, die spröde werden. Also so dieses Anschließen und nie wieder reinschauen ist halt bei einer Wasserkühlung eigentlich nicht das, was...
Hast du dieses System jetzt privat benutzt?
Nein, das stammt von Kollegen.
Okay.
Ich will jetzt nicht sagen, von wem.
Das, ja. Okay, also du hast selbst so zu Hause oder was hast du?
Früher hatte ich selber Wasserkühlung, habe da auch lange Jahre mit Erfahrung gesammelt, auch Unfälle gehabt, ist dann plötzlich
teure Unfälle.
Ein Springbrunnen im PC ja, war. Da ist dann, also da muss man dann einfach sofort Strom ausmachen, mit Tüchern anfangen abzutrocknen, aber will man auch nicht haben. Also wie gesagt, ist immer auch mit wie gesagt, ist immer ein komplexeres System als eine Luftkühlung, kann immer mehr ausfallen und auch mehr Schaden geben.
Ja, und Wasserelektronik verträgt sich halt nicht so richtig gut normalerweise.
Aber wieso, das ist mir jetzt nicht klar, du hast ja eine relativ geringe Menge an Kühlmittel. Könnte man da nicht irgendwas anderes als Kühlmittel nehmen, was jetzt eben nicht diese Eigenschaften von Wasser hat?
Also ja, also es gibt einige Leute, die Salatöl nehmen, ihren kompletten Rechner da reinstellen. Also du musst ja was nehmen, was elektrischen Strom nicht leitet. Stinkt dann wie Frittenbude. Es gibt die teure Variante, die kann man Mineralöle nehmen, aber das ist dann teuer. Da kostet, glaube ich, der Liter so um die 300 Euro. Und wenn man dann halt seinen kompletten PC drin versenken will, dann braucht man ja auch so 10 Liter oder so.
Naja, aber da jetzt, wenn man das in das System jetzt reinspeisen würde,
das ist zu zähflüssig. Da braucht man dann wieder spezielle Pumpen, die mit Öl umgehen können. Und sowas habe ich als jetzt für PC noch nicht gesehen. Also das gibt es auch für irgendwelche wissenschaftlichen Geräte, die halt unter Vakuum sind, wo man kein Wasser nehmen kann oder irgendwelche speziellen Anforderungen hat. Da gibt es dann auch Ölsysteme. Aber das ist dann einfach wieder Profitechnik, die dann mal 2-3 Nullen hinten dran hängen kann.
Ja. Also ich habe früher als Jugendlicher habe ich das auch mal ausprobiert, wo ich so mit 15, 16, wo das Geld eigentlich noch nicht so locker saß und innerhalb der ersten 3 Wochen eine Grafikkarte zerschossen. Eine sehr teure. Wurde dann auch nicht umgetauscht vom Hersteller.
Leider. <Super. lacht>
Aber was bei mir wirklich der Fall war, es war leiser als der normale Kühler. Also selbst als so ein großer Kühlkörper. Ich hatte noch diese Aquariumspumpen, die du angesprochen hast. Die war, wenn keine Luft im System ist, war die wirklich lautlos. Du konntest das Ohr ranhalten und du hast es nicht gehört. Und wenn dann dementsprechend der Radiator groß genug ist und der Lüfter langsam dreht, dann war es wirklich fast lautlos, dieses System. Und man konnte trotzdem noch übertakten. Aber es hat dann doch sehr weh getan, also, als die Hardware kaputt gegangen ist.
Und, also wie gesagt, es klappt. Also wenn man ein bisschen Ahnung hat und auch Erfahrungen sammelt.
Hatte ich
und,
nicht.
Und, genau, ja. Und sich vielleicht auch, da gibt es ja auch viele Webforen, die sich damit beschäftigen. Da gibt es ja so ein Overclocking und Wasserkühlungsszene.
Das kann auch verdammt cool aussehen.
Ja, also da gibt es Möglichkeiten, das einzufärben mit transparenten Schläuchen, UV-aktiv
und
zu beleuchten. ja, kann man alles machen. Aber da muss man dann wirklich schon erstens ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und wie gesagt, so einfach mal auf die Schnelle was zusammenstecken, das geht hier halt gar nicht.
Also die Wasserkühlung selbst ist dann eigentlich das Hobby, ne?
Genau, und das ist halt was für Leute, die öfters mal den Rechner offen haben und da gerne rumschrauben.
Das ist nichts, wo man sagt, ich baue das jetzt einmal ein und dann will ich erstmal meine Ruhe haben.
Also wie gesagt, es gibt auch große Hersteller, also Dell hatte über die Alienware-Serie auch mal Komplett-PCs mit Wasserkühlung.
Schon so
komplett verkauft, dann, ne? Aber da ist natürlich dann auch die Garantie über den PC-Hersteller, aber die, da hat man ja auch meistens nur 3 Jahre. Ne? Und was nach den 3 Jahren ist, das...
Also was ich halt immer als Problem empfunden habe, auch gerade wenn man viel bastelt an dem Rechner, man muss das ganze System oftmals entleeren, weil man ein neues Bauteil einbaut, weil eine neue Grafikkarte, einen Kühler braucht etc. Und mal so kurz so einen Schlauch abziehen und zuhalten oder so geht halt nicht. Das geht nicht. Also, oder es geht, aber es geht schief meistens.
Ja, genau. Es geht genau einmal.
Ja, genau. Das geht ja auch. Genau. Ganz genau einmal aufmachen und dann...
Also, also aus eigener Erfahrung, man schwitzt sehr viel dabei.
Okay. Das ist auch eine Art Wasserkühlung.
Ja.
Okay. Genau. Das war jetzt,
Du setzt auch keine ein? Also ich meine, du spielst ja auch eine ganze Menge, glaube ich, ne?
Ja, aber ich hatte noch nie mein ganzes Leben eine Wasserkühlung. Okay. Also ich hatte Freunde, die sich auch an Wasserkühlungen versucht haben, die tatsächlich auch auf dem Schrottplatz rumgesprungen sind und aus alten Opels irgendwelche Radiatoren ausgeschraubt haben und an die Gehäusewand außen dran. Aber ich selber habe mir den Stress ehrlich gesagt nie gemacht. Ich habe immer versucht, relativ gute Lüfter einzusetzen und da habe ich halt auch das Gefühl, dass es innerhalb, Christian kennt sich da besser aus, innerhalb der letzten 5, 6, 7 Jahre deutliche Fortschritte auch gab.
Also auch bei den Grafikkarten, glaube ich. Ne? Es gibt ja mittlerweile immer diese Spezialmodelle mit speziellen Lüftern. Und da gibt es auch welche, die wirklich lautlos sind im Idle-Modus.
Ja, es gibt welche. Es gibt Karten, die sind, also die machen bei uns in den Laboren 0,1 Zone im Leerlauf, beziehungsweise beim Arbeiten auf dem Windows-Desktop. Also die hörst du absolut nicht. Mhm. Ne? Also da ist wirklich Ruhe. Also
es gibt eigentlich immer weniger Anwendungsgebiete, ne? Außer wenn einem das an sich sowieso Spaß macht.
Damit wie gesagt, wenn man dicke Leistungen hat, also dicke Prozessoren, dicke Grafikkarten, dann kann es eine Alternative sein. Aber wie gesagt, für 99% der Leute ist es wahrscheinlich einfach nur Overkill und.
Es ist halt auch die Frage, die Leute, die halt wirklich die extreme Leistung wollen, wollen die dann unbedingt auch einen lautlosen PC? Das ist dann auch wieder die Frage, die sich dann immer stellt, individuell. Ja,
ja aber ja gut, ja. Wenn man das dann diese Kombination haben will, dann ist es vielleicht eine Option.
Die Eierlegende wollen mich sauer.
Ja. Okay. Ja, Grafikkarten haben wir schon angesprochen.
Ja.
Du hast dich mit der Zukunft der Grafik, der Spielegrafik beschäftigt und zwar auf der GDC. Mhm. Was ist die GDC?
Also die GDC ist die Game Developers Conference. Die geht in Deutschland zumindest etwas unter, die deutsche Version der Game Developers Conference, weil die genau 2 Tage vor der Gamescom stattfindet. Und das Licht der Presse fast komplett auf die Gamescom gerichtet ist. Aber viel spannender, also tatsächlich für die technischen Details und für die Entwicklung, was passiert überhaupt in den nächsten Jahren, ist eigentlich die Game Developers Konferenz.
Okay.
Die jetzt hier in Deutschland...
Also aber auch eine andere Zielgruppe als die Gamescom.
Das ist eine andere Zielgruppe, also es sind dann keine Kiddies oder überhaupt Spielinteressierte, sondern einfach Entwickler. Also Leute, die da hinkommen, die kommen aus allen Teilen der Welt und die schauen, was ist denn relevant, wo lohnt es sich in Zukunft zu investieren und die Leute stellen natürlich auch, oder zu entwickeln, und die stellen natürlich auch ihre eigenen Projekte vor. Ja, das ist die GDC.
Okay, und was kommt die nächsten Jahre? Du warst da.
Ja, das ist gar nicht so einfach zusammenzufassen, weil es sind natürlich unfassbar viele Sessions, die parallel laufen. Es gibt verschiedene Themen, die brandheiß waren. Also eins, was ich mir angeguckt habe, war die Entwicklung bei den Schnittstellen. Das klingt erstmal relativ langweilig, ist aber wirklich sehr, sehr spannend.
Also DirectX und
DirectX, OpenGL und... Also wenn man sich die Entwicklung anguckt in den letzten Jahren, da gibt es die Binsenweisheit, die Hardware wird immer schneller. Also sowohl die Grafikprozessoren, besonders die, als auch die Hauptprozessoren. Interessant ist aber, dass vielen Entwicklern es offenbar, Spieleentwicklern, nicht mehr reicht, nur auf die Performance der Einheiten zu vertrauen. Weil das Problem ist, die Schnittstellen, die man nutzt, also es sind ja sozusagen Softwaregebilde, die Hardware ansprechen, also zwischen Windows, Linux und der Hardware stehen, jetzt mal ganz grob gesagt, die haben sich ja auch entwickelt, aber die waren meistens abwärtskompatibel immer noch zu ganz alten Prozessoren oder Grafikchips. Und nochmal, jetzt,
sorry, wenn ich die kurz unterbreche.
Ja, natürlich.
Nur mal die Basics. Was macht so eine Schnittstelle genau? Du hattest es jetzt schon ein bisschen erklärt. Es steht zwischen Betriebssystem und Hardware.
Um es ganz grob zu sagen, weil das würde fast den Rahmen sprengen. Also eine Schnittstelle bietet standardisierte Funktionen der Hardware, die Hardware auch unterstützen muss, um zum Beispiel 3D-Berechnungen durchzuführen oder Berechnungen durchzuführen.
Okay.
Also eine Grafikkarte kann genau das oder ein Prozessor genau das realisieren, was die Schnittstelle auch unterstützt und umgekehrt, um zum Beispiel eine 3D-Welt zu entwickeln, zu realisieren.
Also ist eigentlich auch eine Hilfe für die Entwickler?
Also ein Must-Have. Also du brauchst eine Schnittstelle oder generell gesagt, du brauchst Software, du brauchst Treiber, um natürlich die Hardware anzusprechen, damit die dann das kreieren kann, was du auf dem Monitor siehst.
Okay.
Und bis jetzt war spielebezogen, teilweise auch natürlich profibezogen, DirectX die Schnittstelle der Wahl, beziehungsweise für 3D-Berechnung ist es Direct3D. Mhm. Die hat sich seit, ich glaube, die erste Version war Direct3D 3.0, wenn ich mich dunkel erinnere, Mitte der 90er. Und die hat sich halt über die Jahre entwickelt und ist immer dicker geworden. Und es gab immer mehr Layer und so weiter. Und das heißt, wenn ein Chip eine Aufgabe ausführt, hat er viel Verwaltungsaufwand zum Beispiel, damit die Aufgabe ausgeführt wird. Und das hat sich mehr und mehr hochgeschaukelt. Das gleiche war bei OpenGL. Also das ist eine Schnittstelle, die im Unterschied zu DirectX auch unter anderen Plattformen läuft.
Ich kann mich damals noch daran erinnern, also früher gab es noch Spiele, wo man es auswählen konnte, welche Schnittstelle man verwendet.
Ja, da gab es gar nicht so viele. Es gab welche wie Serious Sam und so, da ging das noch. Aber um schnell zum Punkt zu kommen, sonst reden wir zu viel über diese Basics. Ja, also der Performance-Zuwachs reicht eigentlich den Entwicklern nicht mehr nur aus. Sie wollen auch, dass die aktuelle Hardware besser ausgenutzt wird. Also es reicht ihnen einfach nicht mehr aus. Und da gibt es interessante Entwicklungen. Apple hat ja im Juni die Schnittstelle Matter vorgestellt, die mit iOS 8 kommt, was im Herbst ja dann auf Telefone, vielleicht sogar schon im September, Apple will ja ein Event machen, auf Telefone kommt. Und das ist eine Schnittstelle, die läuft nur mit Apple Hardware ab A7, also ab iPad Air und iPhone 5S. Und soll genau mit diesen Chips dann viel, viel mehr Performance rausholen. Also sie soll hardware-näher arbeiten. Ein Entwickler hat es beschrieben als Spielkonsolen-ähnliche Schnittstelle. Weil
das haben sie ja schon oft gesagt.
Das haben sie oft gesagt, aber jetzt ist es schon sehr nah dran. Also die sind wirklich daran interessiert, Sachen zu entwickeln, die man relativ einfach portieren kann. Das ist eine Grundlage. Aber auch sehr, sehr gut auf die Hardware auslastet. Wir können mal gucken. Ich hatte so ein Bild vorbereitet. Oder beziehungsweise fotografiert dort. Das zeigt,
also ich habe hier die Performance.
Die Performance-Entwicklung innerhalb der letzten 4 Jahre. Und da sieht man zum Beispiel, dass es alleine im Mobilbereich unfassbar voranging. Also im Desktop-Segment sieht man so einen Faktor 2 alle paar Jahre. Oder
das ist jetzt eine Angabe in Gigaflops.
Und das sind Gigaflops, das sind also Milliarden Berechnungen pro Sekunde. Und da sieht man 2010, da hat der Entwickler den Grafikchip SGX535 als Beispiel genommen. Wem das jetzt zufälligerweise nichts sagt, das war der Grafikchip im iPhone 3GS. Und wenn man jetzt schaut, 2013, der G6430, das ist der Grafikchip im iPad Air oder im iPhone 5S. Und wenn man jetzt 2014 anschaut, Tegra K1, da sieht man, dass sich die Performance auf Grundlage dieser Berechnung also tatsächlich mehr als vervierzigfacht hat in den letzten 4 Jahren. Das kommt ungefähr hin bei FP16. Und da können natürlich die Schnittstellen, die können sich gar nicht so schnell entwickeln und mithalten, wie diese Performance-Zuwachs passiert. Bei Metal hat man jetzt noch nicht so viel gesehen an Beispielen. Du kannst ja mal das zweite Bild einblenden. Genau. Das hat der Apple kurz gezeigt, während der Entwicklerkonferenz auch. Diese Zen Garden Demo, da hatte ich auch ein Video rausgesucht.
Das können wir uns auch angucken?
Und da sieht man halt, dass das läuft auf einem, A7 Prozessor. Und das ist auch schon die Unreal Engine, also ist eine ganz, ganz bekannte und wichtige Engine im 3D-Bereich.
Das ist diese Demo jetzt?
Das ist diese Demo. Da sieht man, wie der Entwickler da in Echtzeit, Blätterregnen lässt von so einem Kirschbaum mit ganz, ganz vielen Partikeleffekten.
Auf einem Mobilgerät.
Auf einem Mobilgerät. Und das ist schon ziemlich beeindruckend, also was die Jungs da umsetzen. Allerdings muss man das auch mit so ein bisschen Vorsicht genießen, weil ein Spiel besteht ja nicht nur aus solchen Grafikeffekten, sondern auch noch aus künstlicher Intelligenz, aus Soundberechnungen und so weiter. Also wenn man das jetzt in einem Spiel sehen will, könnte es sein, dass die Grafikqualität zumindest auf den aktuellen Chips schon noch
also etwas in der Realität ist, dann ne? geht noch mal einfach Grafik, da geht einfach Rechenpower noch mal für andere ja. Dinge drauf. Ja.
Aber was, also ja. du kannst ja mal das nächste Video anmachen. Ja. Es gibt ja nicht nur Metal, sondern es gibt auch die OpenGL ES3-Schnittstelle, die über Extensions, über das Android Extension Pack auch noch aufgewertet wurde. Mhm. Das, was man jetzt sieht, ist eine Demo auf Android, auf einem Nvidia Shield Tablet. Das läuft tatsächlich in Echtzeit ab. Das ist also nicht.
Das wird auf dem Gerät gerendert, ja.
Ja, ja, das ist kein Video, das wird auf dem Gerät in Echtzeit. Ich habe es mir sogar angeguckt. Mhm. Das ist schon irre. Also, das ist wirklich eine Grafik, die man im PC-Bereich vielleicht vor 3 Jahren oder so gesehen hat.
Oder also auf Konsolen, Xbox 360 oder sowas. Kannst du jetzt auch nicht viel besser, oder?
Nee, also Xbox 360 wird das schon schwer, so eine Qualität hinzukriegen. Ne? Ja, da haben sie jetzt hier diesen Flappy Bird abklatscht. Das ist eigentlich eine ganz coole Demo. Ja. Also es ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend, ja. was da möglich ist.
Ja, definitiv, sowieso, ja. Was sie dann draus machen, ist natürlich eine andere Frage. Also es wurde jetzt schon öfter angekündigt, jetzt haben wir die Konsolengeneration eingeholt. Ich finde, die brauchen immer gar nicht diese großartigen Ankündigungen, diese Vergleiche. Es sieht einfach richtig fantastisch aus auf so einem kleinen Display für so ein Mobilgerät. Mhm. Dafür, dass ich da unterwegs spielen kann und noch vor, wenn ich noch nicht mal 10 Jahren war, das ja Snake gespielt habe. Das war so das Höchste der Dinge. Und heutzutage...
Man hatte ja nichts anderes damals.
Wir hatten ja nichts. Ja, genau. Die brauchen da gar nicht immer diesen Vergleich anbringen.
Also eine Sache wird nur spannend, und zwar, es hat ja auch einen Vorteil, dass man bis jetzt eigentlich nur in Anführungsstrichen OpenGL bzw. primär DirectX für Spiele gehabt hat. Mhm. Es war nur diese eine Schnittstelle. Und jetzt hat man diese Entwicklung, dass Apple Metal angekündigt hat. AMD wiederum hat auch eine eigene Schnittstelle für Desktop-Hardware, die heißt Mantle, also sehr, sehr verwechselbar. Das Android APK gibt es dann, hat Kronos, das ist ein Industriekonsortium, was hinter der OpenGL-Entwicklung steht. Da sind also viele Firmen dran beteiligt. Zum Beispiel auch Epic, Oculus VR ist da auch drin, Intel, AMD, Nvidia und so weiter. Die haben wiederum gesagt, naja, gut, okay, stimmt. Also das OpenGL, was wir jetzt haben, das lohnt sich gar nicht mehr, da jetzt immer weiter zu entwickeln. Wir brauchen was ganz Neues. Mhm. Und hat auch im Rahmen der GDC bzw. Zgraph, die gleichzeitig stattfand, allerdings im schönen Vancouver und nicht in Köln, hat GL Next angekündigt. Also das ist eine Schnittstelle, die wiederum dann alles vereinen soll. Eine Schnittstelle, die also sowohl Desktop-Hardware als auch Mobil-Hardware verzahnt und auch diese moderne Hardware dann besser auslasten soll. Wann das natürlich dann fertig ist, diese ganze Entwicklung von GL Next, steht noch in den Sternen. Also man sieht, es gibt ganz, ganz viel Entwicklung in dem Bereich und da wird es sehr, sehr spannend, wie das überhaupt zukünftig ist, wie man da zusammenkommt, weil ich nicht glaube, dass ein Entwickler sich die Arbeit machen wird, auf alle Schnittstellen zu entwickeln.
Alles inkompatibel zueinander wahrscheinlich? Ne?
Es kommt ein bisschen darauf an, was das jeweilige Grundgerüst, mit dem man das Spiel entwickelt, also die 3D-Engine überhaupt beherrscht. Und da hatte ich auf der GDC mit Mark Rain gesprochen, der ist also der Co-Gründer von Epic. Mhm. Und der hat gesagt, ja, unsere Unreal Engine, also die wird Metal können, also die Demo, die wir jetzt gesehen haben, die wurde mit der Unreal Engine unter Metal programmiert. Die wird natürlich DirectX können, die wird alles Tolles unterstützen, aber zum Beispiel AMDs Schnittstelle wiederum, Mantle, brauchen wir nicht, sagt er. Da können wir auch Direct 3D 12 nehmen, was dann mit Windows 9 vielleicht kommt. Also es ist etwas kompliziert, und für denjenigen, der dann tatsächlich ein Spiel spielen will, ist es sowieso zweitrangig. Ne? Aber es ist spannend, was da rauskommt.
Mhm. Okay. Also wir haben jetzt hier nochmal ganz kurz das Tablet, worauf das gelaufen ist. Daneben liegt ein Controller, das ist ein 8-Zoll-Tablet, glaube ich.
Ja, das ist das Shield-Tablet, das kam im Rahmen der Messe wurde das...
Und das hat es da echt live gerendert, diese Demo gerade.
Ja, also da konnte man dann sogar hinterher, das hat man jetzt in dem Video nicht gesehen, das konnte man anhalten und konnte dann drin rumnavigieren. Das war schon ziemlich beeindruckend, das muss ich schon sagen.
Okay, wahrscheinlich noch praxisfern, da hält ja der Akku wahrscheinlich 20 Minuten an.
Den muss man dann vielleicht in den Kühlschrank stellen oder so. Stimmt,
das kann ja durchaus auch noch sein. Möglichkeit. Aber okay, aber immerhin, es geht. Also es ist technisch möglich.
Genau.
Die Grafikeffekte selbst waren ja nur ein Aspekt auf der GDC. Du hast vorhin noch viel über Spielphysik gesprochen. Das ist ja auch immer wieder ein Thema. Da gibt es ja auch mehrere Modelle, wie das umgesetzt wird. Richtig, Nvidia hat eine extra Einheit sogar in den Grafikchips drin, ne? Diese Physics-Einheit.
Nee, also das war früher mal. Nvidia hatte ja die Firma gekauft, die diese Physics-Berechnung oder Physics-Karten hergestellt hat. diese Berechnungen, die du meinst, die laufen heutzutage über Shader-Prozessoren. Also das läuft einfach so nebenbei.
Auf der Grafikkarte.
Auf der Grafikkarte, genau. Mhm. Es gibt allerdings nicht so viele Spiele, die es unterstützen. Aber das ist schon fast wieder zu tief. Also das Thema Physik, da gibt es ja fast Glaubenskriege. Brauche ich mehr Physik? Brauche ich überhaupt großartige Physikdarstellungen? Will ich, dass es die GPU beschleunigt oder nicht? Und da hatte Havok einen ziemlich interessanten Vortrag gehalten auf der GDC, ein Ingenieur von Havok. Havok ist also einer der wichtigsten, vielleicht sogar die wichtigste Physik-Engine, die es gibt derzeit. Also 400 Titel werden mit Havok sozusagen, wird die Physik realisiert in Havok. Und der hat gesagt, Leute, lasst euch nicht blenden. Also die Entwicklung, die ihr auf der Grafikseite seht, dass alles immer viel detailgenauer wird und alles ganz, also dass sich alles sehr, sehr stark entwickelt, das gibt es auf Physikseiten nicht. Er hat ein relativ schönes Beispiel gemacht. Er hat gesagt, egal wie detailliert so ein Charakter ausmodelliert ist, du brauchst keine physikalische Simulation des kleinen Zeigefingers oder so. Das brauchst du nicht. Also es wird auch in Zukunft reichen, wenn du, ja Hannes vielleicht, ne? So ein, zwei Leute würden mir jetzt vielleicht widersprechen, aber das war halt seine Meinung. Ich fand ihn interessant. Er hat gesagt, es reicht auch für sehr, sehr detaillierte Charaktere oder Objekte, eine relativ primitive Physik zu haben, die also nur die groben Körperstrukturen simuliert, ne? Wie Oberarme, Beine und so weiter, Kopfbewegung. Das kriegt der, sagt er, das kriegt der Spieler gar nicht mit.
Es geht, geht es da auch um diese Ragdoll?
Genau, also das heißt so Ragdoll-Skelette, ne? Also das sind sozusagen, wie soll ich das jetzt kurz erklären?
Ich glaube, also man sieht es am ersten immer in Shootern, wenn man die unterschießt, ob der, wie genau, der
also hinfällt. Die fallen dann irgendwie so
hin.
Und, genau, also so Crash-Test-Dummies, die sozusagen unter den Charakteren liegen und nur die werden simuliert und die restlichen Details werden dann halt mitgenommen.
Um welches, solche Szenen geht es dann im Prinzip?
Genau, und er meinte halt auch, es gibt Bereiche, die sind schon so weit entwickelt, da muss man gar nicht mehr viel tun. Zum Beispiel die Kleidungssimulation, also wehende Fahnen im Wind. So, da kann man jetzt noch 10 Jahre Rechenleistung reinstecken, sehen trotzdem so aus, wie sie jetzt aussehen. Ne?
Also es sind, und der Spieler würde es nicht merken, diese Verbesserung.
Genau. Aha. Und abseits davon, wie gesagt, ist ihm wichtig, oder ist Havok wichtig, nicht so auf diese Effektphysik zu zielen, wie das zum Beispiel PhysX macht, was du angesprochen hast, was ja Nvidia-exklusiv ist, sondern eher auf Physik zu zielen, die Spielmechanik beeinflusst. Mhm. Also das hat man zum Beispiel in Half-Life 2 damals, wer sich noch erinnern kann, von den älteren Zuschauern oder Zuhörern gesehen, dass man zum Beispiel so Wippen bauen musste oder Kisten stapeln musste, um in eine höhere Ebene zu gelangen. Und das kannst du halt nur mit CPU-Berechnungen machen und nicht mit GPU-Berechnungen. Also über die GPU kriegst du es nur hin, zum Beispiel Effekte zu realisieren, die schön aussehen. Das heißt Effektphysik. Also zum Beispiel viele Partikel. Ob du jetzt 30 oder 3000 Partikel machst, das kann alles die GPU berechnen, die Grafikeinheit. Aber wenn es wirklich spielrelevante Physik sein soll, dann muss der Hauptprozessor ran. Und da meinte Havok, sie werden auch, also er erwartet zumindest nicht, dass es in Zukunft eine deutliche Zunahme der GPU-Beschleunigung der Physik gibt. Ja, es wird mehr oder Relevanz gibt. Es wird natürlich mehr Partikel geben. Hm. Früher hatte er gesagt, haben wir 10, 20 Bodies oder Partikel rendern können, gleichzeitig simulieren können. Zukünftig sind das Zehntausende. Mhm. Das sieht schön aus, aber wichtig ist für die Physik, die Spielmechanik verändert. Und da braucht man halt schnelle Hauptprozessoren dafür.
Okay, also dauert alles noch ein bisschen.
Ja, es ist so eine ganz langsame Entwicklung, aber man soll sich halt nicht vormachen, meinte er, dass die Entwicklung ähnlich läuft wie bei Grafik, Grafikeffekten.
Vielleicht brauchen wir dann wieder CPUs mit Wasserkühlung.
Wer weiß.
Mal schauen.
Ja, okay, wie wichtig ist denn Physik für dich? Fragen wir mal so, du bist ja auch ein Spieler.
Ich habe da so einen kleinen Fetisch mittlerweile entwickelt bei Spielen. Also, weil es gerade diese Grafikentwicklung finde ich momentan eher enttäuschend, weil ich es sehe, dass es einfach ausgebremst wird aus dem PC wegen der Konsolen, weil die halt einfach im Vergleich mit dem PC nur eine begrenzte Rechenpower haben. Und im Gegensatz zu der Physik, wo sich halt schon irgendwas getan hat und wo es so ein bisschen Realitätsgefühl gibt, einfach, auch, also ich spiele so viele Rennspiele oder sowas, wo man halt einfach merkt, so dieses subtile Feeling ist einfach ein anderes. Man spürt es anders. Man könnte es jetzt nicht an irgendwas Bestimmten festmachen, wo man Kumpel sagt, guck mal, das sieht cool aus. sondern es zieht sich so durch das ganze Spiel und macht dadurch, also wie damals mit Half-Life 2 mit dieser Gravity Gun oder was
das war. Ja, das war fantastisch.
Was halt einfach irgendwie Spaß gemacht hat, ja. und nicht nur einfach schön war, sondern wirklich was für das Spiel.
Und man hatte ja auch diesen Kran bei Half-Life, wo man das Auto irgendwie hochnehmen musste und sich seinen Weg freibauen. Das ja, sind halt genau diese,
die Szene, da hätte
ja,
ich
das war,
können.
Das war schon schön.
Wurde es dann hin und her geschwungen?
Aber das ist ja genau das, die Spielmechanik, ist, ja, die Havoc meint.
Und das ist übrigens interessanterweise, ich spiele ja nun gar nicht, bekanntermaßen. Aber ich war mal vor einiger Zeit auf einer Konferenz, wo es um technische Simulationen ging. Und die Leute, da war ein Vortragender, der hat gesagt, ich erzähle euch jetzt mal was ganz Tolles. Ihr könnt einfache Simulationen von einer Produktionsstraße viel, viel leichter hinkriegen, indem ihr so eine Spiele-Engine mit der Physik nehmt, als wenn ihr die aufwendige finite Elemente-Methode oder Mehrkörperphysik-Simulation, die es ja auch gibt, für den technischen Bereich nehmt. Weil das geht nämlich mit so einem Game-Development-Kit viel, viel schneller. Aha. Und das, was man da an Physik hat, das reicht auch, um zumindest den groben Ablauf mal zu planen. Und das fand ich auch ganz heiß. Aber die würden dann auch eher nämlich genau auf diese Sache setzen, die dann auf der CPU gerechnet wird, weil die grafischen Effekte sind denen ja völlig Latte.
Ne? Ja, richtig. Also das Beispiel ist ja zum Beispiel die CryEngine. Die wird ja zum Beispiel von der US-Rüstungsindustrie eingesetzt, eben aus ähnlichen Gründen. Mhm. Genau.
Oder Flugsimulationen. Das gibt ja bei den Flugsimulatoren gibt es ja die Abstufung zwischen, naja, das ist ein Spiel oder es gibt ja auch Flugsimulatoren, mit denen ernsthaft Flugzeuge zumindest als Prototypen entwickelt werden, die auch auf einem normalen PC laufen.
Ja. So. Also ich finde es bei Spielen gerade interessant, gerade auf den mobilen Plattformen gibt es halt immer mal wieder so ein paar Spielchen, die gerade mit dieser Physik dann halt rumspielen und dadurch ein ganz spezielles Gameplay haben, weil sie einfach ganz anders funktionieren als normale die Spiele, die man sonst davon kennt. Ja. Aber also gerade bei Ragdoll stößt es einem immer noch sauer auf, finde ich, weil es irgendwie nicht funktioniert. Also ganz am Anfang war das noch so, dass die Körperteile dann manchmal so rumzitterten, wenn er irgendwo an der Kante lag oder so.
Die baumelten dann überall hin, ja.
Und so richtig realistisch ist es immer noch nicht.
Also ja, gut, ich finde, es hat sich schon viel getan. Also ich spiele viele Shooter und es war früher immer so, dass wenn man mit irgendeinem Panzer gefahren bin, wenn da jetzt ein Baum stand, dann obwohl der Panzer irgendwie 50 Tonnen schwerer war.
Stand der Panzer.
Ja.
An einem Laternenpfahl.
Ja, genau. oder wenn das nur ein Busch war. Ja, und heutzutage ist es halt so, dass man eben mit einem Panzer auch ein Haus kaputt schießen kann. Ja, oder wenn man mit dem Panzer voller Kanne dagegen fährt, dass zum einen der Panzer kaputt geht, aber auch das Haus irgendwie beschädigt.
Gutes Beispiel. Und genau das ist das Beispiel. Also Havoc wird zum Beispiel von eben solchen Spielen eingesetzt. Steckt da drin zum Beispiel Battlefield oder Call of Duty. Ja. Call of Duty ist vielleicht jetzt nicht so das beste Beispiel für Physik, aber Battlefield gerade, Battlefield 4, da kann man halt Häuser zerstören oder man kann die Umgebung beeinflussen. Jetzt nicht in dem Maße, wie sich das viele vielleicht wünschen, aber ich stimme Christian völlig zu. Das ist ein großer Fortschritt. Also es gibt große Fortschritte in diesem Bereich auf jeden Fall.
Ich wünsche mir ja nicht irgendwie Häuser zu zerstören, wenn ich Feierabend habe. Aber gut,
das ist ein anderes Thema. Baust sie wieder auf.
Ich baue sie wieder auf. Ja, das finde ich befriedigend. Aber gut.
Ja, also noch allerletztes. Es gibt ein Spiel, was viel zu selten erwähnt wird. Das hieß, glaube ich, Dark Messiah of Might and Magic.
Oh Gott, ja, ich erinnere mich sogar.
Ja, nix, oh Gott. Also,
ich habe das nicht gemocht, ja.
Das war das erste Spiel nach Half-Life 2, wo wirklich sinnvoll spielerisch die Physik eingesetzt wurde.
Mit Schwertkampf und so, ne?
War ja, das schon, aber also da waren halt so Alternativen, die dir wahrscheinlich da nicht zusagen würden, irgendwelche Leute mit einem Baumstamm, mit einem Schwingenden umzuhauen und so weiter.
Was passiert dann eigentlich mit den Leuten?
Die Rektoren, die schlafen weg, ein oder? Und nachdem man das Spiel ausgemacht wird,
achso, ja, in der deutschen Version.
Das, das sagst du jetzt nur wegen mir, oder?
Die hocken sich dann
den Rest seht ihr dann in der Ab-18-Version von CT Uplink. Nee, aber da wurde das hat das Spiel, dieses Spiel ja, halt stimmt. besonders gemacht. Ja? Und allein durch diese Physikeffekte. Also vielleicht sollten die Entwickler sich wieder noch mehr darauf konzentrieren, als auf irgendwelche Shader oder Texturen. Gut, das ist mein Wunsch für die Zukunft.
Amen.
Für dich vielleicht noch ein paar mehr Spiele, wo man weniger kaputt macht und mehr aufbaut.
Flappy Bird oder so.
Ich spiele ja auch keine Aufbauspiele, ich muss es ja zugeben. Ich spiele am liebsten mit 3D-Druckern und solchen Sachen. Also insofern ist das...
Da gibt es noch gar keine Spiele für
3D-Drucker. Für 3D-Drucker gibt es noch keine Spiele.
Das ist eigentlich auch mal cool. Nee.
Aber es gibt schon 3D-Druckvorlagen für Schachfiguren oder sonstiges Spielmaterial.
Okay. Also insofern. Also weniger destruktive aber Spiele. Falls ein Spieleentwickler hier zuguckt.
Das ist mal wieder ein anderes Thema.
Machen wir dann in der nächsten Sendung vielleicht. Ja, wir sehen uns nächstes Wochenende wieder. Diesmal im gewohnten Takt. Das ist letztes Mal einfach wegen Urlaubsausfällen war das dann so. aber keine Sorge, wir bleiben euch treu jede Woche. Wir machen ja noch eine Sendung über die 19 beispielsweise. Wenn ihr mal irgendein Thema habt in diesem Heft, was ihr unbedingt besprecht haben wollt, dann schreibt uns bei YouTube, Twitter, was auch immer und sagt uns Bescheid, ihr könnt euch auch was wünschen und wir besprechen das auch wirklich. Und wir holen auch dann die Redakteure, die dafür zuständig, hier vor der Kamera und die müssen sich dann rechtfertigen. Und ja, genau, wir sehen uns nächste Woche wieder und wir eventuell auch. Und ansonsten ein bisschen später wäre hier, an dem Punkt. Und schön, dass ihr da wart. Ja, und ihr auch. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
CT Uplink.